Hi Moritz, hallo Till, danke für die Einladung. Ich wäre wirklich super, super gerne zu euch in die Sendung gekommen, aber leider musste meine Katze zum Friseur, weil die Haare wieder echt zu lang wurden und da musste ich sie begleiten.
Talk ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.
Schade, dass Janek nicht dabei ist. Das ist ja einer der wenigen Menschen, die ich der Welt gerne präsentieren wollen würde, ne? Weil ich glaube, ganz viele Menschen, ich gebe zu, ich hatte auch keine Ahnung, wer das ist. Und dann habe ich mir das angeguckt.
Ja.
Und ich glaube, jeder, der irgendwann mal in seinem Leben irgendeine Art von Fernsehen geguckt hat, hat den Typen schon gesehen. Jeder von uns kennt
Janik. Man kennt Schümann. Den, ne?
Die meisten wissen nur nicht, dass sie Janik Schümann kennen.
Das ist nämlich wirklich so. Und ey, das macht mich so fertig, Moritz, wenn ich das sehe, wenn ich das sehe, wann er geboren wurde, ne? Janik Schümann, ja, 1992, wo ich dann auch denke, so krass, der ist einfach 7 Jahre jünger als ich und der hat schon eine Filmografie, da werde ich nie rankommen. Also ich glaube nicht, dass ich nochmal so in so vielen Filmen mitspielen werde. Meine Filmografie ist bisher null.
Ja, aber er hat auch extrem früh angefangen. Also er hat ja mit 9, er hat irgendwie schon immer gerne getanzt und dann hat er mit neun Jahren in der Deutschlandpremiere von Mozart,
ja,
hat er Mozart gespielt in der Hamburger Neuen Flora. In so einem Musical, ne? Riesenerfolg.
Warte, ich habe technische Probleme gerade, Moritz, Entschuldigung. Ich hatte mich jetzt aber verguckt.
Das läuft nicht so bei dir, ne? Dein PC
ist
kaputt.
Der PC war kaputt, jetzt muss ich alles wieder, pass auf, Moritz, ich bin auch ein bisschen paranoid, ne? Es ist ja jetzt so, wenn du den PC, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja? Aber wenn ich jetzt, hast du einen PC schon mal eingeschickt?
Nee, um Gottes Willen.
Genau, ich habe das mehrfach schon gemacht.
Was sollen die denn mit meinem PC? Das meine ich nicht. Das ist mein PC.
Ja, ich habe das nämlich jetzt schon so 5, 6 Mal gemacht, weil da ist ja immer noch Garantie drauf und dann nehme ich natürlich die Garantie mit. Ja, so ist ja nicht. Ja. So. Und so, und dann schickt man das ja ein und dann sind jetzt aber die ganzen Daten drauf, ne? Liebesbriefe.
Alles.
Deine Musik.
Wir alle wissen, was du mit Liebesbriefe meinst. Wenn dein Ordner, den du da auf dem Desktop gespeichert hast, wo keiner reingucken
XXX.
Soll, mit Liebesbriefe kennzeichnet, kannst du dir sicher sein, dass jeder sofort da ist.
Genau, so privates Rechnung und so weiter, ne? Steuern und so. Dann denke ich mir immer so, ja, ich möchte aber nicht, dass irgendwie so ein Thorsten, so ein IT-Thorsten, sich da jetzt so genau informiert, was ich so den ganzen Tag übertreibe, ja. Und dann mache ich das immer so, dass ich da erstmal die Daten sichere, wenn es geht. Ja, also ich ziehe dann erstmal alles rüber und das dauert schon einen halben Tag. Das ist ein Wahnsinnsaufwand, weil dann werde ich genau.
Ja,
weil,
aber warum interessiert dich das denn überhaupt, was Thorsten sich da anguckt?
Nee, ich möchte einfach nicht, dass IT-Thorsten da so genau über mein Leben Bescheid weiß. Es ist eine prinzipielle Sache.
IT-Thorsten, wenn der wirklich Interesse an deinem Leben hätte, ne? IT-Thorsten ist in den meisten Fällen Hacker oder kennt Hacker, dann kriegst du eine Mail von irgendwas, dann klickst du irgendwo rauf und von da an weiß der alles, was du machst.
Ja, könnte er machen, aber ich möchte ihm das nicht frei Haus präsentieren. Weißt du, ich will, dass er zumindest die Freunde anrufen muss. Ich will es ein bisschen schwierig machen für ihn. Dass er sagen kann, so, nee, der Reiners, der hat es mir aber schon ein bisschen schwierig gemacht. Krass, dass er so eine externe Festplatte hatte. Die muss ich erstmal
klar. Ja, aber erst recht, wenn der, pass auf, wenn Thorsten jetzt deinen PC aufklappt und daran arbeitet und merkt, sag mal, da sind ja gar keine Daten drauf, was ist das denn für einer? Da ist er doch erst recht, weißt du doch, dass du jetzt auf dem PC so eine Überwachungssoftware eingebaut hast, die du nie finden wirst, weil er doch sich denkt, sag mal, was hat der denn zu verbergen? Sag mal, der hat das ja alles runtergenommen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt gucke ich mir live an, was der da wieder raufzieht.
Moritz, das ist genau dieses Denken so, ja, nee, Privatsphäre brauche ich nicht. Ich habe ja nichts zu verbergen. Nee, mir geht's da ums Prinzip. Niemand hat das Recht, meine Sachen durchzuwühlen. Und ich glaube nämlich, IT-Thorsten, das ist ein ehemaliger Pirat. Das ist jemand, der weiß nämlich, der ist so jemand, der sieht es, dass ich das gelöscht habe und denkt sich dann, von dem habe ich Respekt. Das ist so. Und ich hatte auch das Gefühl, der PC ist auch sauberer rausgekommen, als er jetzt war, aus der Reinigung, hätte ich was gesagt, aus der Reparatur.
Laptop-Reinigung.
Du, wirklich wahr?
Ein paar Mal bringe ich meinen Laptop zur Reinigung auf.
Ganz ehrlich, mein Laptop, der riecht anders jetzt, der riecht besser. Und ich glaube, IT-Thorsten hat den nicht nur repariert, sondern general überholt und auch ein bisschen geputzt, weil der Respekt hatte.
Ich glaube auch, IT-Thorsten weiß, dass seine Hände sind sein Kapital. Und deswegen muss er die jeden Morgen mit Kokosfett einschmieren. Ja. Und dieser Geruch klebt jetzt an deinem Laptop.
Das kann nämlich gut.
Da sind die wunderschön riechenden Hände Das IT-Thorsten.
Ich glaube, so ein IT-Thorsten, der lässt sich wirklich seine Hände versichern. Der hat ja nur seine Hände. Der muss von seiner Hände Arbeit leben. Na klar. So eine Arthritis ist da ein Todesurteil. Na klar. Und so, und da ist auf jeden Fall, du, das ist ja wirklich, ich bin ganz heilfroh, dass es der IT-Thorsten gibt. Das ist hier nämlich so eine kleine Frickelbude bei mir um die Ecke. Und ich weiß nicht, du kennst vielleicht wahrscheinlich auch dieses erhabene Gefühl, wenn man so Sachen in seinem Dorf erledigen kann, ja. Also mein Dorf ist jetzt hier mein kleines Kreuzberg, aber das finde ich so schön, wenn man so um die Ecke gehen kann und dann gibt es einfach wirklich noch so persönliche Gespräche und persönliche Leute, mit denen man das regelt. Und dann gab es hier einfach wirklich so Leute, die das machen, die sagen so, ja, weißt du was, gib uns deinen Laptop. Dann rufen die mich am nächsten Tag an, direkt morgens. Ich gehe da abends hin, die rufen mich morgens an, sagen so, kostet 89 Euro. Ich sage, ja, sofort machen, ist ja super geil. Und dann sagen die, ja geil, kannst du dann übermorgen abholen. Also super schnell. Ich war richtig
also
begeistert.
Also du hast ihn gar nicht eingeschickt, du hast ihn weggebracht.
Ich habe den jetzt, ja,
ich wollte
so,
mich grad sagen, das ist was anderes. Genau. Wenn ich das jemandem in die Hand gebe,
ja,
okay.
Ja.
Aber das jetzt irgendwie in so einem Postfiliale bringen und dann kommt da irgendwann ein Laptop zurück. Wer weiß, wer den in den Grabbeln hatte unterwegs.
Genau. Nee, das war jetzt was Persönliches. Auf jeden Fall muss ich jetzt alles wieder neu aufspielen. Weißt du, wenn du da einmal anfängst, dir paranoide Gedanken zu machen, dann bist du aber richtig gründlich, ne? Du, ich hab jetzt richtig was gelöscht, du. Ich hab meinen Mail-Account gelöscht. Ich hab alles gelöscht. Ich hatte wirklich einen langen Beziehung. Ich hab kurz überlegt, ob ich Windows deinstalliere. Ich hab mich da gerade noch von abgehalten. Da war wirklich nichts mehr drauf.
Als würde sich Thorsten Scheiß dafür interessieren. Thorsten ist parallel dabei, irgendwo Kryptowährungen aufzutreiben und Spielcasinos online auszurauben, weil er das kann, weil er ist scheiß IT-Thorsten. Der interessiert sich einen Dreck für deine Pornoseiten, die du dir gerne machst.
Nein, Moritz,
und die Nacktbilder deiner Cousine, die du darauf gespeichert hast, oder was du für
Cousins. Cousins. Nacktbilder der Cousins. So, nein, da haben wir uns vorhin nicht ausgetauscht. Moritz, und dann sag ich dir auch ganz ehrlich, bevor du da nachschlägst im Gesetz. Ja, Sex mit Cousins, das ist überhaupt nicht strafbar. Das ist alles noch unter der Decke des Gesetzes, lässt sich da wunderbar schnackseln. Das sage ich dir ganz ehrlich.
Wirklich, ersten Grades. Du darfst den Cousin ersten Grades.
Also
du hast
so,
da, du hab ich dir nicht informiert, weil das darfst du nämlich nicht.
Ach, das darf man nicht, oder was?
Weiß ich nicht.
Doch, ich glaube, also ehrlich gesagt, ja.
Die hohen, ich glaube, die hohen Zollern, die dürfen das, um ihr Geschlecht irgendwie am Leben zu halten.
Ja, ja, oder?
Aber ich glaube, normale Menschen.
Nee, so nicht, aber die hohen Zollern doch schon. Da ist es ja Tradition, dass man da, wenn man nicht ersten Grades miteinander verwandt ist, gilt es als unrein. Die haben das so ganz umgedreht, haben die das, oder?
Till Reiners und ich streiten uns gerade darüber, ob Till mit seinem Cousin schaffen darf. Und
ja, das, was für eine Zusammenfassung.
Sagt,
ja, okay, ja gut, sag mal.
Gute Frage.net sagt, ja, du darfst sogar heiraten.
Ja, siehst du.
Nur in gerader Verwandtschaftslinie nicht. Wie? Also nach oben Eltern, Großeltern oder nach unten Kinder und Enkel oder Geschwister. Das darfst du auch nicht.
Ja.
Ich finde das genial, dass es so eine Seite gibt, wo jemand fragt, sag mal, ich würde gern mit meiner, hallo, ich habe eine sehr nice Cousine, wir lieben uns und wir wollen gerne miteinander schlafen, aber dürfen das eigentlich vom Gesetz her? Und dann antworten Leute ernsthaft, das ist keine einzige Antwort mit, du Assi oder sowas, nee, es ist immer nur, ist doch immer, hier, die Antwort von Azamat ist, neue Erfahrungen sind immer gut. Ich würde mit jedem ins Bett steigen. Aber wenn sie die richtige ist, dann heirate sie. Ist erlaubt, Ausrufezeichen. Was für ein nettes Forum ich hier doch gerade gefunden habe.
Das ist aber wirklich ein nettes Forum. Forum. Wirklich? Also, dass man sich einfach so informiert und da wird einfach nicht geurteilt. Das finde ich aber wirklich ganz schön.
Ich habe einfach gesagt, du, laut Gesetz, mach, was du willst mit der Alten.
Ey, sag mal, Moritz, ganz ehrlich, ne, über Yannick Schümann haben wir jetzt echt wenig gesagt, aber ich wollte es noch...
Nee, ich bin da noch dabei.
Ich wollte es noch sagen, ne?
Ich bin da noch dabei.
Ich war so schockiert, dass er so 7 Jahre jünger ist als ich und schon so viel erlebt hat, so viel Film mitgespielt hat. Und der ist ja sogar als schönster Mann Berlins gewählt worden, ne?
Zweimal
hintereinander.
2018 und 2019 zum allerschönsten Mann Berlins.
Ey, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da war ich ein bisschen erstaunt, weil der so gar nicht... Der sieht jetzt nicht so klassisch schön aus, finde ich, oder?
Nee, habe ich auch sofort gedacht. Es ist nicht so ein Model oder irgendwie so eine krasse Plakatschönheit, sondern das ist einfach mal, er hat so ein Charaktergesicht. Und es ist schön, dass auch das gewertschätzt wird in deiner Stadt.
Ja, ne? Das ist das Tolle. Das ist das Tolle an Berlin. Hier werden die ganz besonderen Leute gesucht. Schönheit ist hier wirklich relativ.
Also, Yannick Schümann hat wirklich, also wir brauchen das nicht aufzählen, er hat wirklich in allem mitgespielt. Ne? Angefangen früher schon im Tatort und Soko Wismar und Soko Köln und Polizeiruf und den ganzen Krams. Ab 2013 ging es aber, muss ich persönlich sagen, steil bergauf. Da hat er die Hauptrolle gespielt in der Verfilmung von dem Juli C.-Roman.
Ja, okay.
Den ich fantastisch finde.
Hast du den Film auch gesehen?
Nee,
du hast nur das Buch gesehen.
Ehrlich gesagt, gelesen. Nicht mal, dass es den Film gab. Ich habe das Buch gelesen und eben gesehen, oh shit, da muss ich den Film nochmal gucken. Mache ich heute Abend.
Ja, geil. Ja.
Und jetzt gibt's, und deswegen finde ich geil, dass wir ihn eingeladen haben, auch wenn er nicht gekommen ist. Jetzt spielt er mit bei 9 Tage wach. Sagt dir das was?
Nein, ich kenne das gar nicht. Was heißt das? Worum geht es denn da?
9 Tage wach ist die Verfilmung von der Autobiografie von Erik Stehfest. Erik Stehfest wiederum hätte ich auch gerne mal hier in der Sendung. Der Typ war bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
Ja.
Aber vor allem war der Typ halt jahrelang Crystal Meth abhängig.
Ey, aber Stehfest ist ja wirklich Programm, Alter. Wie lustig ist das denn?
Aber auf jeden Fall. Der hat aber einiges, der hat einige Glühbirnen geraucht. Oder immer noch
der hat sich einige Batterien durch den Kopf gedreht.
Ja. Und dann hat er irgendwann gemeint, okay, Alter, ich muss damit aufhören. Und dann hat er darüber ein Buch geschrieben, das sich hunderttausende Male verkauft hat. Und das will jetzt verfilmen.
Ja.
Und da wiederum ist dann Yannick Schümann die Hauptrolle.
Wow. Ja, okay. Das ist ja geil, dass der offenbar so ein Spektrum hat. Ne? Der hat ja auch in vielen Kinderfilmen mitgespielt und so. Und das ist natürlich geil, wenn du in frühen Jahren sehr divers besetzt wirst. Ich glaube, dann ist dein Gesicht nicht begrenzt auf so eine Rolle, sondern dann wirst du für alles besetzt.
Ja, genau.
Das ist ziemlich geil.
Ja. Und es ist auch geil, dass er so ganz viele Felder beackert. Ne? Also er macht Spieltrieb oder jetzt dieses hier, spielt aber auch zwischendurch nochmal bei Alarm für Cobra 11. Warum nicht? Das ist einfach jemand, der hat einfach Bock zu spielen.
Ja, voll.
Ja, Tatort mache ich. Soko Wismar, guck keiner. Ja, mache ich auch. Alarm für Cobra 11. Ja, Hauptsache, warum nicht? Ich spiele alles.
Ja, musst du aber
das
auch,
das finde ich mega sympathisch.
Ja, aber
nicht diese Leute, die irgendwie der Meinung sind. Ja, aber ich glaube, so viele Schauspieler und Schauspielerinnen sind doch immer, ja, aber nein, ich muss doch nur das, was zu mir passt. Und dann musst du so ein Profil und nee, ich bin eher so nachdenklich. Und Yannick Schümann sagt, nee, Digi, ich bin einfach ein guter Schauspieler. Gib mir was und dann spiele ich das.
Ja.
Ich mag diese Wahllosigkeit von, das birgt so ein Vertrauen von, Digi, ich kann überall gut aussehen. Wir machen das doch auch. Wir sind doch auch ab und zu in so Shows und wissen, oh shit, diese Show wird mega scheiße. Aber du gehst davon aus, okay, die Leute werden schon erkennen, dass ich geil bin.
Also
vielleicht sehen das denn die Zuschauer und denken, ah, okay, die Show war mäßig. Ja, aber der Till Reiners, der war doch ganz geil.
Ja, ich glaube, je älter man wird, desto weniger hat man so Angst. Also die Angst sollte man nie ganz aufgeben, so, aber desto weniger hat man Angst, dass man sich so verliert oder bin ich dann noch ich oder so, sondern man ist relativ gefestigt in sich und denkt sich so, ja, also wenn ich jetzt beim RTL Comedy Grand Prix bin, also das wird jetzt vielleicht nicht die Glanzzeit meines Lebens, aber ehrlich gesagt, ich bin da nicht der RTL Comedy Grand Prix.
Ja, aber das hast du doch auch.
Ich gehe nicht zum RTL Comedy Grand Prix, keine Sorge. Aber okay, ich meine jetzt nur so vom geil, wie schockiert.
Wir haben eine Abmachung gehabt,
geil, wie schockiert du warst. Nee, aber so von der, ich meine jetzt nur vom, ich wollte jetzt irgendwie was bewusst Krasses nehmen, aber.
Ja, klar, ich weiß, was
so,
du meinst. Ja, sehe ich genau.
Also, oder wie bei, wie, genau. wir können jetzt auch zugeben, ja, wir hören das und das unironisch, keine Ahnung. So, das ist jetzt irgendwie, ich denke jetzt auch nicht, oh, Moritz, was für ein komischer Typ, er guckt sich gerne Counter-Strike-Spiele im Internet an, denke ich mir so, ja, jeder hat so sein Ding, seinen komischen, hässlichen Bruder.
Ja. Ich glaube, viele kennen wenigstens die Stimme von Yannick Schümann auch, weil er Justus Jonas gesprochen hat in den Die drei Fragezeichen Filmen.
Ach, in den
2007 und 2009.
Aber wie komisch, dass in den Filmen dann ein anderer Synchronsprecher da ist, als er auf den Kassetten, oder?
Ich glaube, das hat eine Menge Menschen auch aufgeregt. Ja. Damals, als der Film rauskam, waren sehr, sehr viele Menschen sehr schockiert.
Das ist doch Oliver Rohrbeck, oder nicht?
Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist Justus Jonas. Ich möchte nicht wissen, wie der wirklich heißt. Das ist Justus Jonas und fertig. Ich habe auch gestern, ich habe letztens den anderen Typen getroffen von TKKG, der Sprecher von Tarzan.
Ach du
Scheiße.
Und
ich habe das nie gehört, aber wir sind aufgetreten vor SchülerInnen und es war schon, sehr viele Menschen haben ihm desillusioniert zugeguckt, weil sie ja gesessen haben und gedacht haben, nee, Digi, du bist nicht.
Hä, aber Moment.
Du bist nicht Tarzan.
Moritz, dazu musst du jetzt mehr erzählen. Du warst bei einer Veranstaltung Ja. Und was war das für eine Veranstaltung?
Es ist schon ein paar Monate her, aber habe ich das nicht erzählt? Ich habe beim großen Hamburger Diktatwettbewerb Programm gemacht, während die Jury getagt hat.
Das ist nicht dein Ernst. Das hast du wirklich gemacht?
Das war absolut dein Ernst.
So, das meine ich zum Beispiel, das ist so dein RTL Comedy World Prix, möchte ich sagen, ja?
Das war so ein klassischer Auftritt, wo die Anfrage kam und ich irgendwie meinte, nee, sag mal ab, und unser Agent meinte, ja, warte, ich werde einfach eine utopische Summe nennen. Ja. Und dann hat er eine utopische Summe genannt und dann meinten die, ja klar, das finden wir absolut angemessen für den Herrn Neumeier.
Okay, ja, dann bin ich Moritz, pass auf, wir machen das jetzt so, du sagst mir jetzt die Summe, wir schneiden die Summe raus, aber ich will wissen, wie hoch die Summe war. Sag mal die Summe jetzt.
Ich kann es auch so sagen, es waren glaube ich 5.000 Euro.
What the fuck? 5.000 Euro? Ja. Das ist wirklich, das ist ganz schön viel für Malen nach Zahlen. Ja, genau. Diktat, das Schreiben nach Hören.
Das ist halt die Summe, wo man irgendwie sagt, ja okay, ganz im Ernst, sag 5.000 und dann melden die sich nicht mehr. Und die meinen, ja cool, machen wir das.
Ja,
ich habe keine Ahnung, das war mir auch nicht klar, was das für eine Veranstaltung ist. Ne? Da kamen dann halt irgendwie die besten Diktatschreiber und Schreiberinnen dahin.
Aber es ging um Diktat und nicht um Diktatoren.
Es ging um Diktat. Da wurde dann auch einfach ein Diktat geschrieben.
Ja.
Und das Ganze war finanziert etliche Stiftungen für deutsche Sprache, Hamburger Kultursenat.
Wie absurd.
Und der Hauptsponsor, und dafür hatten wir das Geld auch, war halt der Duden.
Ja, ja, natürlich, okay, das macht Sinn.
Und die hatten halt richtig Asche. Die hatten da, wer hat denn da moderiert? Der Typ, der so geil Norddeutsch
redet. Aus dem NDR-Fernsehen.
Der hat moderiert. Dann war der Typ von TKKG da. Dann war die Kultursenatorin war da. Es war wirklich ein Reigen an Persönlichkeiten.
Okay, krass. Und das ist aber sozusagen das bundesweite Treffen gewesen. Das war in Hamburg.
Das war in Hamburg.
Genau, und das ist sozusagen die Leute, die sich so hochgelesen haben. Also von Schule zu Schule, dann über die Kreise, über die Länder und die Besten der Bundesländer, die ganz genau hinhören, die sind dann da, oder
nee,
was?
Das waren nur die Hamburger.
Ah ja, okay. Also die besten Schülerinnen und Schüler Hamburgs.
Genau.
Ah, okay. Ja, genau. Und welche Klasse war das so ungefähr?
Die waren so 15, 16.
Alter, und das, wie absurd ist das denn? Und dann sind da so 15, 16-Jährige und dann gibt es jemanden, der liest einen Text vor und die schreiben den dann nach, oder was?
Ja, das ist halt der Typ von TKKG. Der hat diesen Text halt vorgelesen dann. Und die haben den halt geschrieben und das war halt ein klassisches Diktat.
Ja.
Das war halt, Alter, ich habe das am Anfang auch versucht mitzumachen und habe einfach irgendwann aufgegeben.
War richtig schwierig.
Ja, da war natürlich mit Absicht utopisch schwere Worte und Kommasachen und Semikolons und sowas. Ja.
Okay.
Und dann gab es irgendwie halt Gewinner, ne? Drei Leute.
Krass.
Die dann irgendwie möglichst wenig
Fehler. Hatten die ja null Fehler oder so fünf nur?
Nee, das gab's nicht. Das gab's wohl noch nie, dass jemand null Fehler gemacht hat.
Ja, krass. Ach, abgefahren. Ja, was ist alles geht? Ja, weil das stelle ich mir richtig boring vor für alle, die da zugucken, ehrlich gesagt. Weil du siehst ja nur, dass Leute schreiben. Also siehst ja, dass jemand einen Text vorliest.
Es gab auch keine Zuschauer und Zuschauerinnen. Gab's auch nicht. Es gab nur die Leute, die das Diktat gemacht haben. Also ich habe einfach Programm gemacht
für die
Leute, die eben das Diktat
gemacht haben. Für die 15-, 16-Jährigen. Ja. Wie absurd ist das denn? Und wie viele Leute waren das? Waren das so 30 Leute oder was?
Na, das waren so, ich würde sagen, 150.
Okay, und haben die hatten die Bock auf dich? Haben die es verstanden?
Die haben mir gesagt, mach mal so 10 Minuten.
Ja.
Und dann habe ich 10 Minuten gemacht und das war okay.
Ja.
Und dann kam jemand und meinte, ja, die brauchen jetzt nochmal locker eine Viertelstunde. Und dann habe ich einfach improvisiert und habe mit denen über meine Schulzeit gesprochen und über deren Schulzeit und wie scheiße das ist, jung zu sein und wie ich mich gefühlt habe, als ich 15 war und dass das alles so verwirrend ist und keiner küsst
einen. Ja, okay.
Und das fanden die mega.
Ja, gut, das ist ja auch mega geil.
Genau, das fanden die dann mega cool. Aber dieses Programm davor war ja so, warum erzählt er uns da jetzt irgendwas? Wer ist denn der Typ? Der kann doch bestimmt nicht mal richtig korrekt
sein. Ja klar, vor allem, das ist so geil. Ich weiß auch gar nicht, ob die so relaten konnten mit dir, weil das sind einfach die richtig krassen Streber gewesen, auf die du da gestoßen bist, oder?
Ich glaube gar nicht generell Streber, aber so Leute, die einfach aus irgendeinem Grund, glaube ich, Intus hatten, dass sie die wussten einfach, wie man korrekt schreibt. Ich glaube nicht mal, dass die das viel geübt haben, sondern das waren einfach so Leute, die haben einfach irgendwann Sachen aufgeschrieben und dann gemerkt, ey, irgendwie bin ich richtig gut.
Ja, so eine Inselbegabung.
Ja,
verstehe. Ach krass, okay. Ich hatte nämlich, genau, ich hatte mal sowas bei Vorlesewettbewerb. Ich war mal bei so Vorlesewettbewerben. Bin ich aber auch relativ schnell wieder ausgeschieden. war relativ schnell wieder raus. Ich war zu nervös. Aber das hat mir ein bisschen Bock gemacht.
Ja, sowas habe ich nie mitgemacht. Ja. Sowas fand ich immer komisch. So, es gab auch bei uns so plattdeutsche Vorlesewettbewerbe und sowas. Da habe ich immer gedacht, nee, das ist halt richtig weird.
Aber kannst du Plattdeutsch oder was?
Nee, eben.
Ja. Ja. Das ist, Moritz, aber das ist das Schöne bei dir, oder? Du bist so limitiert, da weißt du einfach sehr schnell, was Sache ist. Deine, weißt du, deine Talente sind wie so Scheuklappen. Da kannst du dich sehr gut fokussieren. Das ist das Tolle.
Ja, genau. Ich hab zwei Talente, ja, und die lebe ich aus und alle anderen, ja, das ist super, geben mir auch das nichts. Super. Dann brauche ich auch nicht haben. Ja.
Nee, das finde ich aber auch immer bei Leuten, so, die so viele Talente haben, die so nebenbei noch gitarrisch, sehr gut Gitarre spielen können. Das finde ich dann eher, ja, genau, nervig tatsächlich für die. Weil die sich immer denken so, ich glaube kann auch so gut Gitarre.
Ja, ich glaube auch.
Ja, gut.
Ja, Menschen mit zu viel Talenten, ja, ist einfach so, ja, wie anstrengend muss das, ja, oder, denn sein, wenn du dich so immer entscheiden musst.
Als hättest
musst,
du drei Blinddarme. Einfach überflüssig. Ja,
braucht man nicht.
Nee, braucht man einfach gar nicht. Ey, Moritz,
überflüssig auf jeden Fall nicht für die deutsche Fernsehlandschaft, um das zu Ende zu führen, ist Yannick Schümann. Ja. Guckt euch den Film an, 9 Tage wach. Ich glaube, der ist ganz geil, der Film. Wir gucken mal.
Ja, ich finde es mega geil, ehrlich gesagt. Ein Film über Crystal Meth und dass jemand 9 Tage wach ist, ist ja nicht ziemlich, also ist natürlich alles furchtbar und so, dies, das, aber ich will es sehen. Auf jeden Fall, oder? Jemand, der 9 Tage am Stück wach ist, wie sehr du am Zahnfleisch gehen musst. Ey, stell dir mal vor, so, ey, wir haben alle mal, wie lange war das längste, wie du wach warst? So.
Ich glaube 3 Tage.
Nein.
Von der Party nach Hause.
Nein, du warst 3 Tage mal wach? Wie geht das denn?
Ich ich bin morgens aufgestanden, war den Tag wach, ja, und habe eine Nacht durchgemacht, ja, und war dann den Tag über wach und habe dann die Nacht durchgemacht und bin morgens nach Hause gegangen quasi.
Wow, warum hast du denn das gemacht? Wie kann man denn das schaffen?
Weil ich die erste Nacht, ich weiß das sogar noch, ich war glaube ich noch 18, ja, und die erste Nacht über war ich, in unserer Schule gab es immer Mathematiknächte.
Ja. Ja, immer. Da wäre ich aber auch, richtig wach. Da wäre ich aber richtig aufgeregt.
Nee, pass auf. Es war so lange nach der Mathematik oder so. Was gab es in Schleswig-Holstein? Und man brauchte halt irgendwie Leute. Da haben Leute als eher so 8. Klasse, 9. Klasse in der Schule geschlafen.
Ah, genau. Da müssen Leute Zahlen, genau, schreiben, ne? Da werden ein Zahlendiktat.
Ich war halt, ja, es gibt dann irgendwie in jedem Raum neue Aufgaben und so. Aber krass. Ich glaube, 10% der Schüler und Schülerinnen waren da wegen Mathe, 90%, weil, Alter, ist das mal geil, weil in der Schule schlafen ist ja mal mega geil.
Ja, das
ist
wirklich aufregend.
Und dann haben wir irgendwann durchgedrückt von der Schülervertretung, dass nicht Lehrer die Aufsicht haben, sondern dass wir von der Schülervertretung, die volljährig waren, dass wir nachts die Aufsicht geführt haben. Und da habe ich halt die ganze Nacht, war ich halt wach. So, und dann am nächsten Tag war ich wach und dann bin ich auf eine Party gegangen und habe da durchgemacht.
Wow, okay, ja, okay.
Und dann bin ich nach Hause gelaufen, 2 Stunden lang, weil, ja, war halt auf dem Dorf.
Ja.
Und das war richtig spooky, weil da war ich so übermüdet, ja, und auch, ehrlich gesagt, auch natürlich betrunken,
ja,
dass sich so die Realität verschoben hat. Ne? Das, was man immer so liest, dass du so Sachen siehst,
ja, ne,
und so Blitze siehst, die nicht da sind. Und das mit Abstand, also das Krasseste war, dass ich irgendwann auf dem Feld ein Feuer gesehen habe,
ja,
bei dem ich mir schon sicher war, das gibt's nicht. Und da sind so Figuren rumgetanzt. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Kinderstimmen zu hören, die so gesungen haben. Spiel mit uns, Ringel, Ringelreihe. Und dann bin ich nach Hause gerannt und habe gepennt. Und dann war's wieder
gut. Wow, das klingt wirklich furchtbar. So, und jetzt stell dir vor, du hängst noch 7 Tage dran. Nee, ich mache auf jeden Fall noch weiter. Das wird richtig gut. Dann spielst du mit den Kindern Ringelreihen. Aber richtig.
Oh. Oh,
Alter. 9 Tage wach. 9 Tage wach, das klingt wirklich nach einem Film, den ich mir gerne angucke.
Ja, da wollen wir ein paar Fragen beantworten.
Ja, Moment, aber
natürlich wie
immer. Ja, okay, Fragen. Ja, mach erstmal, ja, Fragen. Ja, genau, machen wir erstmal Fragen.
Ja, pass auf, deswegen, weil wir haben wirklich gute Fragen bekommen und ich habe gemerkt, viele von diesen Fragen führen zu sehr langen Themen.
Ja, okay. Ja, gut, okay. Leg mal los.
Geniale Frage, meiner Meinung nach, ja, von Nelly Rother. Wenn ihr ein anderes Geschlecht hättet, was würde euch fehlen und auf was wäret ihr neugierig? Also wenn du eine Frau wärst, weißt du,
ja,
aber jetzt auf einmal, also du weißt, wie es ist, ein Mann zu sein und jetzt wirst du eine Frau.
Ja, genau.
Was würde dir fehlen? Ich glaube, mir würde fehlen, mit dem Gefühl der Sicherheit nachts durch Straßen zu laufen.
Ja, ja, voll. Aber Moment mal, aber ist es so, also haben wir den gleichen, also sehen unsere Körper gleich aus, also sind wir gleich stark? Also bin ich jetzt als Frau so stark wie als Mann? Weil ehrlich gesagt, mir wird es auch fehlen sonst. Stichwort Koffer. Also diese so schwere Koffer hochheben nach oben, ohne Leute nach Hilfe zu fragen, finde ich wirklich richtig geil.
Also so körperliche Stärke.
Ja, tatsächlich. Ja, das, ja, also zumindest das kriege ich ja hin. Und da bin ich schon immer, also da klopfe ich mir innerlich schon mehrfach auf die Schulter. Also mit, also Zugfahrten bestehen zu mir, bestehen bei mir zu 10% aus Koffer hochriefen und dann einfach 30% drüber freuen. Und dann hilfst du ja auch schon wieder runter. Also da bin ich eigentlich komplett über die ganze Zugfahrt mit ausgelastet. Das ist was, worüber ich mich sehr freue. Das würde ich wirklich vermissen. Ansonsten wirklich so klischeehaft, aber es stimmt wirklich, im Stehen pinkeln, finde ich bei so Auto...
Gib mir wenig.
Ja, das gibt mir total was. Das gibt mir, also nicht, ich denke jetzt nicht jedes Mal beim Stehen pinkeln, wie geil ist das denn? Aber einfach, weil es so praktisch ist in Outdoor-Situationen. Und dann sehe ich manchmal die sich hinhockenden Frauen irgendwo und denke mir immer so, boah, das ist so unständig. Und vor allen Dingen als Frau dieses...
Ja, auch auf diesen Club-Toiletten.
Ja, dieses Anstehen, wo die frechen Frauen dann völlig zu Recht frech aufs Männerklo gehen, so das, wo ich mir auch immer denke, so ja, okay, das ist wirklich auch was, da könnte ich auch schwer drauf verzichten. Weil wenn ich pinkeln will, also ich will also in Pinkelschlangen stehen, finde ich richtig, richtig langweilig.
Ja, das stimmt. Ich würde 20% meines Gehaltes vermissen, wahrscheinlich.
Ja, aber jetzt im Comedy-Bereich ja eher nicht. Hast du das gesehen? Entschuldigung, dass ich hier so springe, aber das wollte ich dich wirklich noch fragen.
Ricky Gervais.
Genau. Hast du die Rede gesehen? Das hat schon Spaß gemacht, oder?
Ja, natürlich.
Die Rede von Ricky Gervais bei den Golden Globes empfehle ich sehr. Guckt euch sie an, es macht wirklich Spaß. Sind auch nur 6-7 Minuten.
Das ist wirklich.
Ricky Gervais Golden Globes Rede. Ja, von diesem Jahr, ganz wichtig. Denn dieses Jahr war seine letzte Rede. Es war klar, Ricky Gervais hat irgendwie schon 5 Jahre hintereinander die Golden Globes gehostet. Und er weiß so, ja, nächstes Jahr mache ich es jetzt eh nicht mehr. Und dann hat er nochmal so richtig auf die Kacke gehauen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und du siehst wirklich nur entsetzte Schauspielergesichter. Tom Hanks, der einfach 3 Gesichtsausdrücke hat, sonst im Film, hatte auf einmal richtig Gesichtsgulasch. Da war richtig, also er konnte einfach nicht, er wusste gar nicht, wie er sich fühlen sollte. Er erwartet von ihm ist, lache darüber. Und es ging gar nicht. Es war einfach nur ein Tritt in die Eier für ihn.
Ja,
das war richtig schön.
Ja, man weiß nicht, wenn man das kennt, dann guckt man das ja irgendwie jedes Jahr und denkt irgendwie, oh, das ist schon krass, was da Ricky Gervais da macht. Aber dieses Jahr war noch mal ein Dollar.
Ja. Ja.
Es war noch mal einmal ein Tritt mehr ins Gesicht dieser ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen-Riege.
Ja, voll. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, sonst, was würde ich sonst vermissen?
Weiß ich, also ganz im Ernst, also die andere Seite dieses, oh, worauf werde ich denn neugierig? Eigentlich nicht dumm gestellt, weil man weiß ja nicht, wie das ist. Worauf ich neugierig wäre als Frau, ist, ja klar, sagt man immer, ne? Aber natürlich wäre es schon interessant, wie sich Sex für Frauen anfühlt.
Ja, natürlich. Ja. Es ist bestimmt viel besser. Aber ich glaube, wir reden jetzt mal von Sex, den man will. Und dann glaube ich schon, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass bei Frauen das geiler ist. Einfach, weil sie mehr so Nervenenden haben und so und der Orgasmus länger dauert. Also,
ja, wenn sie einen Mann haben, der darauf achtet. Also wenn du quasi
oder eine Frau.
Sex hast mit jemandem.
Ja.
Oder eine Frau, ja.
Klar. Ja, also wenn sie einen Menschen haben, der darauf achtet, auf jeden Fall, ja, glaube ich auch.
Genau.
Ja,
Geburt. Geburt würde ich gerne auch nochmal wissen, wie sie das anfühlt.
Oh,
anfühlen.
Ja.
Also es muss furchtbar sein, aber es muss irgendwie auch geil sein.
Ja, ja, und so eine ganze Schwangerschaft auch, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen krass. So, man hat sowas in sich und so, das ist schon ein bisschen, das ist schon crazy, ja. Das glaube ich auch. Dann, ja, weiß ich auch nicht, so irgendwie, also dieses... Dass so Männer auf einen so abfahren, dass man irgendwie was Schickes anzieht und so, dass man da vielleicht ein bisschen mit spielen kann. Vielleicht ist das auch spannend mal. Also ich weiß, es ist dann irgendwann, wird es dann nervig und so, aber vielleicht ist es erstmal auch ein bisschen interessant und cool. Das kann ich mir auch vorstellen.
Ja, das stimmt. Ja, wenn man merkt, man hat so eine gewisse Macht durch das eigene Aussehen. Ja. Also wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind einfach auch, also wir sind denn auch die Frau, die, wir können uns das aussuchen, ne? Was für eine Art von Frau unser Äußeres ist.
Ja.
Ne? Weil dann, ja, ich glaube, das ist schon interessant, rauszufinden, dass man so diese Macht hat und wie man sie nutzen kann. Und ja, ich glaube auch, dann irgendwann wird es nervig und anstrengend und man wird darauf reduziert etc. Aber ich glaube, das ist also dieses Gefühl einmal zu haben, das wäre auch interessant, das stimmt.
Und ich glaube, worauf ich...
Weil sind wir mal ganz ehrlich, Till, jetzt wir beide als Männer...
Ja.
wir werden jetzt dieses Gefühl auch nicht mehr kennenlernen, dass wir Frauen mit unserem Aussehen, unserem Sexappeal und Charme uns gefügig machen und Macht über sie ausüben.
Naja.
Wird nicht passieren.
Ja, ich sag mal nicht bei allen, aber das ist schon ein Großteil. Ein Großteil verzerrt sich nach uns, Mut. Nehmen wir den Gedanken nicht weg. Ja, verzerrt sich nach uns. Nein, aber das ist, glaube ich, aber auch grundsätzlich egal, wie du als Mann aussiehst. Ja, doch, ich glaube, selbst wenn du ein sehr schöner Mann bist, dann wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich auch so sein, dass du so Blicke auf dich ziehst, aber nie so doll wie bei Frauen. Also es gibt schon so Momente, wo eine schöne Frau in eine Bar kommt. Und sie weiß, wenn ich jetzt in diese Bar gehe, dann ist eine Sekunde lang, läuft für alle anderen alles in Slow-Mo ab. Ja. So, das würde ich gerne ausprobieren. Was ich vermissen würde, wäre die Kumpelei unter Männern, die es so bei Frauen nicht gibt. Ich weiß, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber das glaube ich tatsächlich. Das ist so eine Beobachtung, die ich habe. Lasse ich mich aber auch gerne korrigieren. Ich glaube, das wächst jetzt mittlerweile, so die Solidarität unter Frauen. Aber dieses sich erstmal so richtig so gut finden. Hazel hat das mal ganz toll formuliert. Männer gönnen sich untereinander was. Das ist so, wenn du einen Superhelden siehst, dann denkst du dir so, ja geil, ich wäre gerne der Superheld. Und wenn Frauen eine coole Frau sehen, ist die Tendenz eher, dass die Frauen dann sagen, jetzt muss ich so sein wie die oder was? Jetzt, sie zeigt mir doch nur meine Defizite. Und Männer untereinander gönnen sich mehr. Und können dann auch mal mehr so sich eine Ghetto-Faust geben.
Ja, das weiß ich im Allgemeinen nicht. Was man dir nicht widerlegen kann, ist diese Kumpelei. Weil die Einzigen, die das widerlegen wollen würden, wären zum Beispiel Frauen.
Ja.
Frauen können das aber nicht widerlegen, weil Frauen gar nicht, also keine Frau kann wissen, wie eine Männerkumpelei wirklich aussieht. Weil wirkliche Männerkumpelei dann passiert, wenn keine Frau anwesend ist.
Ja, genau. Und das stimmt natürlich. Genau wie wir relativ wenig über so Sexismus reden können. Oder weniger.
Ja.
Also nur dadurch, wir können nur dadurch reden, dass eine Frau uns das erzählt, aber wir sind ja häufig nicht dabei.
Genau.
Es sei denn, wir machen es selber mal. Wir probieren es selber mal aus.
Wir können darüber berichten, aber wir können jetzt niemandem erzählen, wie sie das anfühlen.
Genau.
Auf gar keinen Fall.
Genau. Und
da werde ich auch nicht neugierig drauf.
Und bei Frauen weiß ich es ja auch nicht so richtig. Also es könnte ja, also das deswegen ist es natürlich, weiß ich, das ist so ein bisschen aus der Lust gerührt, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie bei Frauen, wie ist das denn? Ne? Die Tür geht zu, 5 Frauen sitzen im Wohnzimmer, wie wird da geredet? Werden da Fürze angezündet? Zum Beispiel, wird da richtig, weißt du, wie ich meine?
Sollten mal eine Frau einladen, die uns das erzählt?
Ja.
Wir brauchen so ein paar
Wird Einblicke. Abgekumpelt? Springt man so mit seinen Brüsten aneinander? Zum Beispiel. Wie ist das?
So eine Ghetto-Faust, oder?
Genau. Wird da richtig mit Menstruationsblut rumgeschmiert? Wie sieht es aus?
Okay.
Moritz, das liegt mir nämlich noch auf der, das brennt mir noch auf der Seele. Hast du jetzt mittlerweile diesen Hype-Film The Irishman gesehen?
Nein, der ist mir zu lang.
Genau. Du weißt so ungefähr die Eckdaten und so, ne? Scorsese-Film,
Scorsese mit den,
genau, dreieinhalb Stunden bei Netflix. Ich hab's mit einem Freund gesehen zusammen. Ein Freund hat mich besucht. Er hat mir gesagt, was machen wir denn jetzt? Ach komm, lass uns doch mal den Film gucken. Und er war schon so, ich dachte auch erst, es ist cool, Scorsese und so, Robert De Niro spielt mit.
Ja.
Aber ich habe nur Schlechtes gehört über den Film. Aber dann haben wir gesagt, aber wir ziehen es jetzt durch. Und dann haben wir den Film gesehen und es war wirklich so ein Running Gag, so ab einer halben Stunde. Wir haben uns so einmal angeguckt, wir kennen uns gut, wir wussten beide so, nee. So, und dann hat er immer so gefragt, sag mal, Till, hast du gerade verstanden, was hat? Nee, auf keinen Fall. Nein, habe ich auch nicht verstanden. Der Running Gag war so, nach einer halben Stunde ging einer raus und sagte, halt den Film nicht an. Bitte, mach den Film nicht aus. Wir lassen den durchlaufen, Digga. Und dann war das wirklich so, der Film hat sich angefühlt wie eine große Hausarbeit, wie so ein Workout. Wirklich so, boah, krass, so, das ist richtig krasse Langeweile und wir müssen uns richtig durchkämpfen. Also es hat den Freund und mich wirklich näher zusammengebracht. So, Jochen und ich sind jetzt noch bessere Freunde, dadurch, dass wir den Film gesehen haben, weil er so fucking boring war, Alter. Und alle haben mir haben so viele Leute erzählt, dass er gut war. So, wo ich mir denke, so, aber ist es so ein Effekt? Habt ihr das Gefühl, ihr müsst es sagen? Fühlt ihr euch dumm, wenn ihr sagt, ihr findet den langweilig? Weil die Geschichte ist einfach nur, ein Gangsterboss Also du begleitest jemanden, der ist auf dem Weg, ein Gangsterboss zu werden, bringt viele Leute um und dann ist er irgendwann oben und bringt weiterhin viele Leute um. Und das ist eine Geschichte über 50 Jahre. Und das Problem ist einfach bei dem Film, ich habe nicht, also gerade eine Freundin, ich habe mich mit einer Freundin gerade noch unterhalten, sie hat auch gesagt so, ich habe nicht das Gefühl, dass der Film für mich gemacht wurde. Ich habe das Gefühl, der Film wurde einzig und allein für Martin Scorsese gemacht. Also Martin Scorsese hat sich selber einen Film gemacht und es ist so, und vergessen, den Zuschauer einzuladen. Es ist wirklich so, du hast so das Gefühl, ja, das ist so sein Ding, er findet das lustig, aber das ist so Privathumor, so wie wir manchmal so Witze machen, die nur für uns lustig sind, weißt du? So ist dieser Film aber 3,5 Stunden lang. Es ist einfach eine Folge Talk ohne Gast. Eine sehr schlechte Folge Talk ohne Gast. 3,5 Stunden lang.
Also aber ehrlich gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, ob das bei mir ist, generell so, ne? so krasse Negativkritiken sorgen dafür. Ich werde mir heute Abend anfangen, auf jeden Fall The Irishman anzugucken, okay, weil ich denke, ja okay, das muss ich mir angucken. Das will ich sehen. Ist das wirklich so scheiße? Das muss ich mir angucken.
Ja, ich habe halt auch ein paar Freunde, die finden ihn voll geil und die haben eigentlich auch einen guten Geschmack und so, aber ich denke mir so, was ist denn da los bei euch? Also ich finde das Grundgeheimnis, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte Protagonisten haben, die ich mag. Und mir wurde da jetzt ein innerer Konflikt präsentiert, der Protagonist musste einen umbringen, den er sehr mag. So, das Problem war jetzt aber, ich mag beide nicht, ist mir scheißegal. Schießt euch doch beide um, ist mir doch egal. Hauptsache, ihr zieht diesen scheiß Film jetzt durch, Alter. So, wir saßen da wirklich so, wow. So, es war wirklich so, nach 2 Stunden haben wir uns gesagt, ja, okay, jetzt geht halt nochmal ein normaler Film los. Jetzt sind es nochmal 1,5 Stunden. Jetzt hängen wir da einfach nochmal einen ganzen Tatort dran. Und wir müssen wirklich, und es sind nur so Kackgespräche. Robert De Niro unterhält sich mit jemandem. Es gibt einen Dialog über 10 Minuten, warum sich jemand über 10 Minuten verspätet hat. Das ist zu viel, Digga.
Ich guck mir das an.
Das ist, jetzt genau, guck ich mir das an. Stell dir vor, Quentin Tarantino, es ist eigentlich wie Quentin Tarantino, ehrlich gesagt. Es ist Quentin Tarantino, nur die Rache- und Blutszenen sind nicht so lang. Das ist so, Quentin Tarantino mit diesen komischen Dialogen rastet komplett aus. So, und das ist Martin Scorsese. Und der Film hat so viel gekostet, ne? Der Film hat $180 Millionen gekostet, sagt man, so roundabout. Und viel ist dafür draufgegangen, Robert De Niro digital zu verjüngen. Also
wirklich,
wirklich kein Spaß. Robert De Niro wird, also es hat nicht die Maske gemacht, sondern es hat nachher so ein krasses Studio gemacht, die sonst auch, glaube ich, für Marvel zuständig sind, für die Marvel-Filme, und hat den halt verjüngt.
Oh Gott.
Ja, und Robert De Niro hat aber auch so ganz komische Augen. Er hat so ganz kalte, blaue Augen bekommen, aber so hellblau. Er sieht aus, als wäre er blind. Es ist wirklich ein super komischer Film.
Jetzt muss ich mir das angucken.
Ja.
Es muss aber wirklich scheiße gewesen sein, weil du hast jetzt wirklich die letzten 4,5 Minuten nur über diesen Film geschimpft.
Ich glaube.
Wollen wir noch mal irgendwas?
Nee, warte, können wir gerne machen. Ich will nur einen abschließenden Satz dazu sagen. Ich glaube, Martin Scorsese möchte einfach selber dieses viel zu langweilige Genre der Gangsterfilme ein für alle Mal beerdigen. Und er hat sich gedacht, so, da machen wir jetzt mal schönen Deckel drauf. Mich würden jetzt Nachrichten glücklich machen, Moritz, die mal schön sind. Hast du da was in petto?
Ja, es gibt enorm, das heißt enorm viele. Ich habe 4 gute Nachrichten gefunden. Das ist schon mehr, als wir in den letzten Monaten gefunden haben. Anknüpfend an das Thema von der letzten Sendung, Grundeinkommen. Es wurde gerade wieder getestet, und zwar in Kenia.
Ja.
In Kenia wurde in 295 Dörfern das bedingungslose Grundeinkommen getestet.
Wie viel Dörfern? 295.
Okay. Und zwar gab es 4 verschiedene Modelle, die getestet wurden. Mhm. Monatlich 20 Euro über 12 Jahre, monatlich 20 Euro über 2 Jahre, eine einmalig große Summe, da weiß man nicht, wie viel das ist, und kein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Man hat festgestellt, natürlich klar, je länger das, wenn du da weißt, 12 Jahre, 20 Euro, ist natürlich mega geil. Und das wurde ausgeteilt nur an die Ärmsten der Armen. Und zwar war die Kategorie, das wäre auch mega geil, nur Familien, die ein Strohdach haben, kriegen das Grundeinkommen.
Ja, geil. Weil man weiß, geiler Indikator.
Das Erste, was Leute kaufen, ist halt ein scheiß Dach.
Ja, okay.
Und was passiert ist, die Inflation war glaube ich 0,1%, also diese ganze Idee mit, oh ja, mehr Geld heißt ja auch, dass das Geld weniger wert ist, ist überhaupt nicht passiert.
Ach, krass, okay.
Ein weiterer Punkt war, dass das Bruttoinlandsprodukt ist um 2,6 Dollar gewachsen, und das hat dazu geführt, dass alle davon aber profitiert haben. Nicht nur die Menschen mit dem Grundeinkommen, sondern auch alle anderen. Ja. Weil natürlich die Menschen, die das Grundeinkommen bekommen haben, dieses Geld genommen haben und sofort nur die Leute gebracht.
Ja, natürlich.
Ne? Sofort haben sie sich neue Dächer.
Ja, wenn du arm bist, bist du extrem investitionsfreudig.
Genau. Das ganze Geld wurde sofort ausgegeben für, Alter, jetzt haben wir Geld, lass mal ein Dach machen. Ja. Das heißt, die Person, die das Dach gebaut hat, hat dann auch das Geld bekommen. Das heißt, die komplette Gemeinschaft drumherum hat auch krass davon profitiert.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Nächste gute Nachricht.
Mhm.
In Skandinavien wurde jetzt untersucht, wie sich also auch da gibt es die gleichgeschlechtliche Ehe offiziell. Männer dürfen Männer heiraten, Frauen und Frauen dürfen auch heiraten.
Ja.
Was dazu geführt hat, dass die Suizidrate bei Homosexuellen sich um die Hälfte verringert hat.
Wow. Das ist abgefahren.
Das heißt, daraus abzuleiten ist auch, es gibt natürlich eine Menge Menschen, die homosexuell sind und weil der Druck so groß ist und sie das nicht zugeben können, unter dem Druck sich umbringen, weil die Familie das will oder sowas, oder weil die Familie das nicht möchte, bringen die sich um, so weil die keinen Ausweg mehr sehen.
Ja.
Und die Hälfte der Menschen tut das immer noch, aber die andere Hälfte hat sich einfach umgebracht, weil sie das Gefühl hatten, okay, es ist in der Gesellschaft nicht akzeptiert, dass ich so bin, wie ich sein will.
So. Und die Ehe hat für eine höhere, und krass, reduziert. Und die Ehe hat für so eine, ja, das hätte ich aber auch nicht gedacht, das ist so eine Breitbandwirkung. Hat und für viel mehr Akzeptanz sorgt, dass sich viel mehr denken, so, ja krass, wir sind jetzt irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Ja. Krass. Mega krass. Mhm. Dritte gute Nachricht oder gute Idee, die ich gefunden habe. In Simbabwe, das ist natürlich in den Ländern mit den größten Problemen, gibt es auch irgendwie die geilsten Ideen, das zu lösen. Gibt natürlich eine Menge Depressionen und psychische Erkrankungen.
Ja.
Und deswegen gibt es vor Kliniken jetzt so einfach eine Parkbank.
Ja.
Das nennt sich die Friendship Bench, also Freundschaftsbank.
Yeah.
Und da sitzen 240 Laientherapeutinnen. Ne? Also das sind keine ausgebildeten Therapeutinnen.
Yeah.
Das sind Menschen zwischen 35 und 85 Jahre.
Yeah.
Das sind sehr oft Großmütter.
Ja. Yeah.
Und die setzen sich dahin und dann kannst du dich da hinsetzen, wenn du depressiv bist oder wenn du irgendwie einsam bist. Und dann kannst du dich da hinsetzen und dann kannst du das denen erzählen und mit denen reden. So, das ist kein Therapeut, der irgendwie sagt, so und so wird es besser. Aber für extrem viele Menschen hilft das, wenn sie einfach jemanden haben, mit dem sie reden können. Das reicht so vielen Menschen schon, um sich irgendwie besser zu fühlen, um das irgendwie abzuladen, irgendwie das zu teilen. Mhm. Das ist eine geniale Idee.
Ja, finde ich auch hier ganz gut. So als Vorstufe zu einer Therapie. Es ist ja auch manchmal einfach wichtig, dass jemand da ist und zuhört. Ich war heute in der Sparkasse, da habe ich so ein Info-Screen gesehen, so eine Einladung das hat mich irgendwie betroffen gemacht, eine Einladung zu einem Gottesdienst für alle Leute, die ohne Angehörige gestorben sind. So eine Gedenkfeier. Und das war irgendwie so von allen Kirchen, katholisch, evangelisch, Islam, muslimisch und sogar humanistischer Verband. So, und dann, das fand ich dann irgendwie krass. Also, da gehen dann einfach Leute, die andere Leute nicht kennen, hin und sagen so, ja, aber ich will trotzdem irgendwie den Leuten gedenken, die irgendwie wahrscheinlich meistens dann so obdachlos irgendwo verenden oder irgendwo in einem Haus und alle sind schon weg. Ja, das fand ich irgendwie krass.
Das ist auch ein schöner Gedanke.
Das ist auch ein schöner Gedanke, ist jetzt ein kleiner Downer, ehrlich gesagt. Aber hat mich kurz runtergezogen, weil ich so gedacht habe, so ja, das ist schon irgendwie wichtig, dass man guckt, dass man nicht alleine stirbt. hab ich so gedacht. ja, wirklich. Und ehrlich gesagt, dass Menschen auch eigentlich alles dafür tun, dass es nicht so ist. Das ist schon wirklich,
ja,
oder?
Ja, klar. Ich glaube, also so gerade so Einsamkeit im hohen Alter ist schon ein echtes Problem.
Richtig krass.
Für viele Leute,
und eigentlich muss man ja nur die Leute connecten, weil es gibt doch so viele Leute, die einsam sind. Dann kann man die doch auch einfach alle zusammenschieben.
Ja, das stimmt.
Oder?
Das stimmt.
Es möchte es vielleicht sowas geben, so einen alten Tinder. So, dass ich einsam, ja wirklich, dass ich so einsame
das gibt
Leute,
es doch 100%ig schon, oder nicht?
Ja, hoffe ich doch
das
mal,
muss es doch geben.
Dass ich so einsame Leute tindern und dann immer swipe rechts, muss ja da nicht mehr groß gebumst werden, einfach eine Partie Malle
fit. Das wird in der Zukunft gemacht, aber ich glaube, die Menschen, die jetzt 85 sind, die haben halt nicht, die meisten haben keine Apps oder haben überhaupt kein Smartphone, aber ich glaube, falls wir noch alt werden, ich glaube in der Generation, da ist es dann, glaube ich, so.
Ja.
Da ist das weniger Problem.
Ja, auf jeden Fall, oder? Da guckt man dann, weil ich finde das so, es ist ja nur eine Frage von Organisation. Du kannst ja wirklich so Generationenhäuser machen oder so, wo du dann einfach die Alten so ein bisschen zusammenschiebst und irgendwer versteht sich immer mit irgendwem. Also ich meine, du bist ja auch irgendwann, wenn du alt bist, bist du ja auch wirklich, das verbindet ja auch viel. Also wenn du nicht mehr, wenn du nicht mehr laufen kannst und nur noch Brei isst, da hast du ja auch erstmal, das Alter an sich verbindet ja erstmal so ein bisschen.
Ja, ich glaube, das Konzept gibt es schon. Das nennt man Altenheim.
Ja, ich weiß. Aber so.
Man bräuchte da geilere Altenheime.
Ja, ich will ein bisschen geilere
Altenheime. Mehr Geld für Altenheime.
Ja,
mehr Geld für Personal, damit die irgendwie auch mehr.
Genau. Und es sollten auch irgendwie junge Leute. Sollten auch junge Leute leben. Nicht so, wo es nach Tod riecht die ganze Zeit. Nicht nur so eine Verwahrungsstätte, also, sondern irgendwie, wo auch Leben ist und wo das irgendwie so das natürlich stimmt. ist. Naja.
Also wenn ihr Duftbäume zu Hause habt, ladet die gerne beim nächsten Altenheim. Letzte gute Nachricht, die wir haben.
Ja.
Robert Bizau heißt er, glaube ich, ist ein Kanadier und der ist nach Panama gezogen und hat irgendwie gesehen, okay krass, hier sind einfach tausende Plastikflaschen, gibt kein Pfand in Panama, deswegen liegen die alle rum. Und er hat sich gedacht, weißt du was, da baue ich jetzt ein Haus draus. Hat er gemacht und hat gemerkt, okay, das ist ja mega easy und ist ja mega geil. Und jetzt mittlerweile gibt es eine Fläche von 33,5 Hektar und da wird ein Dorf entstehen mit 90 bis 120 Häusern, die nur aus Plastikflaschen gebaut werden.
Ach krass. Nur aus Plastik.
Mega geile Idee.
Aus Plastikflaschen. Aber ist es dann, haben die noch die Form einer Plastikflasche oder ist es dann so geschmolzenes Plastik? Weil wenn die dann noch die Form haben, also dann kann ja jeder reingucken, ne? Da muss ich ja gar nichts mehr von meiner Festplatte löschen dann. Da ist ja wirklich.
Ach so, meinst du? Du meinst, ob das doch das durchsichtig ist dann?
Ja, ist doch quasi durchsichtig dann. Wenn du da in so einem, mit so einer Cola-Flaschenwand bist du dann getrennt vom anderen oder was?
Ja, nee, du kannst da, also es ist halt, es sind ja nicht nur durchsichtige Flaschen, ne? Dadurch, dass die halt, es ist ja auch nicht irgendwie, die werden nicht auch nebeneinander gestapelt, sondern die sind dann schon, die sind dann quasi in so einem Netz zusammengehalten, in so einer Art Gitter. Und dadurch, dass es erstens farbige Flaschen sind, dass da noch Etiketten dran sind und dass es halt mehrere Schichten sind, siehst du nicht wirklich was. Es macht ehrlich gesagt, glaube ich, ein mega geiles Licht. Wenn die Sonne von draußen reinscheint morgens, hast du halt diese Kirchenfenster-Atmosphäre.
Ah, okay. Ja, gut. Ja, das ist ganz schön. Ne? Doch.
Also kann man sich unter www.plasticbottlevillage.com angucken. Mhm. Sind ganz geile Bilder.
Ja, okay, das klingt ganz schön.
Sieht wirklich schön aus. Kann man auch richtig machen, auch wirklich zweigeschossige Gebäude und sowas. Und bauen jetzt gerade, sehe ich hier auf dem Bild, auch schon wie so eine Villa anmutendes Ding. Also ist schon ganz geil. Ey.
Ich würde gerne mal jetzt in unseren lichtdurchfluteten politischen Salon gehen.
Der politische Salon.
Moritz, du wolltest dringend über was reden, ne?
Ja, ich habe gesagt, ich wollte über den Iran sprechen.
Ja.
Das ist ja für alle sehr, sehr dringend.
Und ehrlich gesagt, das macht mir jetzt schon Angst. Wir müssen jetzt dazu sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es gerade 2-3 Tage her, dass der Iran zugegeben hat, versehentlicherweise ein Passagierflugzeug abgeschossen zu haben. Nur, dass ihr das zeitlich einordnen könnt.
Genau. Diese ganze Sache fällt zusammen mit Donald Trump, hat angeordnet, dass man diesen General, den höchsten iranischen General, der im Irak stationiert war in dem Moment, der wurde gezielt getötet, nach seiner Aussage, weil er 4 US-Botschaften angreifen wollte. Gerade heute kam raus, dass der Verteidigungsminister meinte, ja, also die Sache mit den 4 Botschaften haben wir jetzt überhaupt keinen Hinweis für. Mhm. Und daraufhin.
Ich finde es auch so geil, dass sie das immer selber dann wieder rückgängig machen. Also der Präsident labert halt Scheiße und die sind so, ja, nee, das ist halt wirklich Quatsch. Nee, also da wollte ich nochmal sagen, das ist einfach Quatsch. Ja.
Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ja. Daraufhin hat der Iran US-Basen im Irak beschossen.
Ja.
Was erstmal krass klingt, aber die haben das halt vorher angesagt. Das heißt, die Amerikaner wussten das und deswegen sind bei den Angriffen auch keine Amerikaner gestorben oder keine Soldaten gestorben.
Ja, das finde ich wirklich krass. Also die haben wirklich leerstehende Gebäude beschossen oder so, ne? Oder, also
Ja, die haben einfach gesagt, pass auf, wir werden morgen um die Uhrzeit eure Basis beschießen, so als Rache. Mhm.
Ich kann mir das echt immer ganz, halt so für mich ist es so abstrakt, ehrlich gesagt. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also wie das auch sich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also da ist dann so ein leerer Platz und auf einmal explodiert dann was. Und du hörst gar nicht, ich glaube, es ist ja auch so, du siehst, also es sind ja mit Raketen wahrscheinlich gemacht worden, ne? Mit so Marschflugkörpern. Ja. Da kommt in irgendwas runter und dann explodiert was. Fertig.
Ja, ich glaube, du hörst so ein Sausen und dann explodiert und fertig.
Aber ich glaube sogar, du hörst das Sausen nicht, oder? Also ich glaube, weil es ist nicht so schneller als der Schall. Und dann ja, kommt
diese Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg und sowas und aus dem Irak, da hörst du das halt noch.
Okay.
Also aus dem ersten Golfkrieg.
Okay. Ja, und dann, ja, ich kann mir das wirklich sehr schwer vorstellen. Also Krieg ist einfach so eine, ja, also ist für mich immer noch sehr, also ich habe natürlich was drüber gelesen, natürlich was in der Schule drüber gehört und so, aber so ganz persönlich, wie sich das anfühlen würde, ich finde es ganz, ganz absurde Situation, ja.
Genau, aber genau das ist der gleiche Punkt bei diesem Iran-Konflikt, weil alle Menschen auf einmal über diesen Iran-Konflikt reden und darüber panisch werden. Alles, was ich vor allem sagen möchte zu diesem Iran-Konflikt ist, Leute, keiner von uns hat die geringste Ahnung, was da passiert.
Ja.
All diese Journalisten, die irgendwas sagen, haben in den allermeisten Fällen auch keine Ahnung, was da passiert. Es mag ein ganz paar Experten geben, die eine Ahnung haben, was im Iran passiert. Das sind Menschen, die zum Beispiel Iraner oder Iranerinnen sind oder die da, weiß ich nicht, seit Jahren sind oder leben oder was auch immer. Hört auf, eure Meinung über Konflikte kundzutun, wenn eure Meinung auf null Wissen basiert.
Ja.
So. Was dazu führt nämlich, wenn Menschen das machen, dass extrem, extrem, extrem viele junge Leute jetzt auf einmal Angst haben vor einem dritten Weltkrieg. Es gab diesen Hashtag WW3, World War 3.
Ja.
World War 3.
Ja.
Leute haben wirklich Panik vor dem dritten Weltkrieg.
Ja, und ganz ehrlich.
Und das basiert vor allem auf einer Menge Fake News, die Menschen verbreitet haben. Oh ja, oh, und der muss die NATO, wenn die USA angegriffen wird, der muss Deutschland da auch hin. Und dann kommt Russland noch. Das ist alles völliger Bullshit. Niemand weiß irgendetwas über diesen Konflikt. Niemand kann ernsthaft der Meinung sein, dass es einen dritten Weltkrieg gibt, weil es gibt null Anlass, das zu glauben. Was passieren wird, was die meisten Experten, die da wirklich Ahnung haben von dir sagen, ist, ja, wahrscheinlich gibt es einen Krieg. Wahrscheinlich nicht mal im Iran, sondern wahrscheinlich wird das alles im Irak ausgetragen. So wie in den letzten Jahrzehnten immer. Gibt es irgendein Land, da gibt es dann so einen Stellvertreterkrieg, alle knallen sich gegenseitig ab, die ganze Region wird mit reingezogen, alles ist noch instabiler, als es jetzt ist. Die Amerikaner haben das Gefühl, oh, jetzt müssen wir da aber einen Krieg gewinnen. Haben wir zwar nicht im Irak gewonnen, haben wir auch nicht in Afghanistan gewonnen, haben wir auch nicht in Syrien gewonnen, aber jetzt dieses Mal klappt es bestimmt. Und das ist alles ganz furchtbar für die Menschen, die da wohnen. Aber es wird keinen dritten Weltkrieg in Deutschland geben. Nur weil Trump und der Iran sich über irgendwas versuchen, kriegerisch zu einigen.
Ja, ich finde auch aber in diesen komischen World War 3 Tweets ist es auch irgendwie so eine, es ist einerseits eine Panik, aber auch gleichzeitig so eine ganz befremdliche Sehnsucht. Also auch so eine Sensationsgeilheit, so von einer Generation, die einfach nicht mehr so richtig weiß, was Krieg ist, die sich dann denken so...
Ja, die gar nicht weiß, was Angst
genau,
ist.
Genau, genau, die sich so
Bock
denken...
auf Angst,
ja, genau.
Auf Sorgen machen.
Genau.
Oh nein, ich bin so, oh nein, ich mache mir so Gedanken, ich mache mir so Sorgen.
Ja, genau, das denke ich mir, wo ich mir denke,
Leute
so,
im Iran,
ja, such dir mal ein Hobby, such dir ein Hobby, ja. mach irgendwie, ich, du kannst echt ganz viel machen, mach vielleicht mal in meinem Diktatwettbewerb mit. So, es ist irgendwie so, es gibt so viel da draußen. So, wirklich, do your thing, aber vielleicht red kein Krieg herbei. Es ist richtiger Bullshit. Irgendwie. Ja.
Das habe ich aber sehr oft, dieses Gefühl von, oh Mann, also wir haben, was wir hier zu Hause in Deutschland als Probleme bezeichnen oder worüber wir, wovor wir Angst haben, zeigt, dass wir schon lange keine Angst mehr haben mussten vor irgendwas.
Ja. Aber zum Beispiel, du hast ja zum Beispiel manchmal vielleicht auch Angst vor so unangenehmen Telefonaten, ne?
Ja, solche Ängste,
ja. Ja, genau.
Klar.
So, und das ist ja, aber die sind ja auch Quatsch. Die sind ja auch Quatsch eigentlich, ne? Aber,
klar,
aber ist es, hilft es dir, weil ich mache das manchmal und ich weiß immer noch nicht so richtig, ob es mir hilft oder nicht. Hilft es dir manchmal, dich vorzustellen, dass es Menschen gibt, die jetzt so richtig existenzielle Ängste haben und das in Relation zu setzen zu deiner Angst vor dem Telefonat gerade? Also es gibt einfach Leute, die haben halt Angst, dass ihr Kind gestorben ist. Das stellst du dir dann vor. Und du denkst dir dann, ja krass, und ich habe jetzt Angst vor dem Telefonat. Und hilft dir das dann oder eher nicht?
Bei Angst habe ich den Reflex nicht. Ich habe es bei Traurigkeit ab und zu, dass das klappt, dass ich irgendwie denke, boah, wirklich, oh, ich bin so traurig, ich bin so unzufrieden, ich bin irgendwie so traurig.
Stimmt.
Und dass ich dann daran denke, dass ich denke, okay, pass auf, erstens, also es gibt Leute, die haben einen Grund dafür.
Ja.
Und tatsächlich in manchen Situationen, welcher Gedanke mir manchmal hilft, wenn er mir einfach kommt, ist, wenn ich so irgendwie nicht Angst vor was habe, sondern wenn sowas Unangenehmes auf mich wartet, wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Auftritt ist oder so ein Gespräch oder man irgendwie denkt, oh Mann, das ist wirklich unangenehm, dass ich das machen muss und wenn ich so kleine Problemchen in meinem Leben habe, dann kommt manchmal der Gedanke von, stell dir mal vor, jetzt stirbt eines deiner Kinder oder deine Frau.
Ja.
Alter, in der Retrospektive, wie sehr musst du dich zurückwünschen, dass dein größtes Problem war, dass du morgen diesen Auftritt hast oder dass du noch diesen Auftritt, dass ich noch anrufen muss. Ja. Das ist wirklich unangenehm für mich in meinem Leben.
Ja.
Und das hilft ganz oft, dass ich denke, boah, Alter, jetzt reiß ich mal zusammen. Ja. Alter, es geht dir so verfickt gut in deinem Dasein.
Ja, das finde ich echt
halt dein Maul und mach das.
Ja, genau so mache ich das. So geht es mir manchmal auch. Mhm. Ja, das stimmt. Ich will jetzt raus aus dem politischen Salon und ich will noch unseren letzten China-Böller zünden, den wir noch aufbewahrt haben.
Ja, ich habe noch nichts von meiner Liste hier abgearbeitet.
Siehst du? Das ist doch gut. Warte das auf fürs nächste Mal, Moritz. Aber wir gehen jetzt noch, wir machen jetzt noch eine schnelle Klischeekiste auf. Wir gehen von dem politischen Salon in unsere Schatzkammer und da machen wir jetzt die Klischeekiste auf.
Ja, mach auf den Eumel.
Und?
Mach
ihn auf.
Die Klischeekiste.
Ah, was haben wir denn da? Oh ja, Dinge, die man nur an Tankstellen kauft.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, dass, ob da alle zu irgendwie sich relaten können, aber ich hänge viel.
Ich glaube, total viele Leute können da relaten. Ehrlich gesagt treffen wir hier zum ersten Mal unsere Enjoy-Zuhörerinnen und Zuhörer voll und ganz. Weil ich glaube, gerade im Enjoy-Gebiet, gar nicht so sehr im RBB-Gebiet bei Fritz, vielleicht ein bisschen in Brandenburg, aber sonst vor allem im Enjoy-Gebiet wird viel.
Das sind Pendler.
Genau, da wird viel gependelt und deswegen kennt, glaube ich, jeder das. Und da wird auch viel Autobahn gefahren. Und manchmal, du hast immer mal die Situation, ah, scheiße, jetzt muss ich da raus zur Raststätte, die ja nie geil ist. Ist ja immer eine Notlösung. Nee. Aber weil es so eine Notsituation ist, weil es so eine Ausnahmesituation ist, sind da auch gelten da keine Gesetze. Da sind schon wirklich Veganer, haben sich dann Burger reingeprügelt und sich gedacht, Raststätte, das zählt nicht. Ja. Das zählt einfach nicht.
Was auf der Raststätte passiert, bleibt auf der Raststätte.
Ja, das ist wirklich so.
Das ist die große
viele Idee. Haben da schon Sex gehabt mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Das ist völlig egal. Du darfst,
es gibt keine Besitz.
Richtig. Du darfst zum Beispiel auch beim Pissoir, bist du dazu angehalten, nicht, also, auf jeden Fall daneben zu pinkeln. Das ist ganz wichtig.
Ja. Das gilt ja auch in vielen Kulturkreisen in Deutschland, in einigen Bundesländern als höflich tatsächlich.
Absolut. Und in ICEs auch.
Ja.
Da, wenn du da die Brille voll pisst, dann heißt es willkommen.
Dann heißt es
willkommen, mir, Fremder.
Hat der Service hier sehr gut gefallen. 4 von 5 möglichen Sternen.
Oh mein Gott, das habe ich schon so oft erlebt. Na egal. Nee, also, da müssen wir nicht drüber reden. Raststätte richtig eklig immer. Also die Toiletten eigentlich auch immer so. Ja. Gut, dann gibt es noch diese 80 Cent-Toiletten, die gehen mittlerweile, aber es ist einfach immer, so sauber kann es ja gar nicht sein, dass du keine schlechte Laune bekommst, dass du so viel Geld ausgeben musst, nur um zu pinkeln. Ja. So, also ne, das ist ja mittlerweile 1 Euro oder was kostet das und dann kriegst du für 50 Cent kannst du dir noch 3 Euro Corny kaufen oder so. So, das ist zum Beispiel was ich kaufe. Ich kaufe Müsli-Riegel, kaufe ich sonst nie. Das mache ich aber auch nur, wenn ich nur den halben Weg gehe, wenn ich nicht die Eier habe, mir sowas richtig Ungesundes zu kaufen und da gibt es vieles, was ich mir kaufe. Da wird das ganze Kindersortiment, da wird so ein Kinderpingu oder so, da wird weggenascht. Da wird eine Milchschnitte weggenascht. Und das gibt's aber auch wirklich nur in so Raststätten-Sachen. Käse am Stiel.
Ja, das wäre mein erster gewesen.
Geil.
So ein Käse-Lolli.
Ja. Wie ekelhaft ist das und wie
richtig
geil.
Richtig merkwürdig.
Ja.
Ja, du hast so ein Käse-Lolli an so einem Papierstiel.
Ja, ja. Das ist richtig komisch. Aber ich habe das schon gerne weg. So ein Gouda to go ist einfach eine geile Erfindung, ehrlich gesagt.
Ich muss auch zugeben, es ist nicht das. Ich habe das nicht nur einmal gekauft.
Ja, das habe ich auch nicht nur
einmal gekauft. Du hast auch so komisch, du bist ja immer auf der Raststätte und es ist egal, wie voll dein Bauch ist. Du hast immer das Gefühl, ja, irgendwas brauche ich jetzt noch. Irgendwas muss ich jetzt noch mitnehmen.
Ja, genau. Boah, ich kenne diese Exzesse, wenn wir auf Tour sind, Moritz, und wir uns immer alles. Und es ist so, ich habe so das Gefühl, wir sind meistens zu dritt auf Tour, Hinner Köhn ist meistens noch dabei und ich habe so das Gefühl, wir testen immer so, wie viel es noch geht, bevor man sich vor den anderen schämen muss. Das ist irgendwie so ein bisschen so, du fängst so an, so mit Kaugummis, Hinak legt dann vor, ich greife dann irgendwann ein im Würstchen-Game, was ja auch wirklich ekelhaft ist. So diese
Beefy Roll.
Ja, Beefy Roll und dann dieses schwitzige Ding. Oh. Wie jetzt diese schwitzige Bockwurst, wo du dir noch denkst, ja, jetzt ist eh egal, nimmst du direkt zwei. Ja. Oh, richtig geil. Wie wir da in Raststätten schon ausgerastet sind, finanziell. Oh,
dann gibt es diese Pappbecher, diese riesigen Pappbecher, die gefüllt sind mit so kleinen Cookies. Ja. Diese American Cookies, die es in klein dann auf einmal gibt, die man dann kauft und diese komplette Dose aufisst.
Ja. Ja, genau. Einfach weil es geht. So, es gibt keine ganze. Ich esse da auch Eis, ich esse da auch wirklich Burger. Es gibt ja auch meistens immer irgendwelche Burgerläden angeschlossen. Da wird einfach nur reingeballert. Dann gibt es da wirklich Sachen, die ich sonst nie essen würde, die esse ich da. So Schnitzelbrötchen oder so, gib ihm.
Ja, Hinnack will ja immer gezielt bei Nordsee rausfahren.
Ja, genau.
Nur an so Nordsee-Raststätten, um sich dann irgendwie Fish and Chips oder so Seelachsfilet reinzuballern.
Stimmt.
Wo ich denke, hä, wir sind in der Nähe von Stuttgart, du kannst hier doch keinen Fisch essen.
Doch.
Ich meine, das würde ich nie machen, aber ist Nordsee, ist Raststätte, hier geht alles.
Ja, genau. Das ist wirklich der Wahnsinn. Dann gibt es ja immer noch, so eine, dieses Gustico, ne? Diese liebevoll eingerichtete.
Die unterste Stufe von Raststätte.
Absolut.
Gustico.
Diese Mensa für Arbeitslose. Aber kein Arbeitsloser könnte sich das jemals leisten, weil es unfassbar teuer ist. Und dann kriegst du da irgendwie so ein Heimatgefühl serviert, so ein abgestandenes Königsberger Klopse und so für 13,80 €. So, wo ich auch denke, so, oh krass, das ist, glaube ich, wirklich gemacht für so Fernfahrer, die 200 Tage im Jahr fernab der Heimat sind und die einmal noch irgendwie nur das Gefühl haben wollen, Mama hat sie gerne. Und, oder? Das genauso, genau das soll dieses Essen irgendwie herstellen und es klappt aber nicht. Das ist einfach nur gehalten von Profitgier und Konservierungsstoffen. Aus diesen Materialien bestehen die Königsberger Klopse. Oh Mann, ey. Dann ist es aber auch so, was gibt's denn da noch?
Raststätten sind die einzigen Orte, an denen ich auch immer mal wieder was in den Glücksspielautomaten werfe. Was ich nie machen würde sonst. Ja. Aber wenn ich da stehe, denke ich irgendwie, ja komm, Alter, den melke ich jetzt.
Ja, der will.
Da reichen dann immer nur das Kleingeld, weil das muss ja nicht, wollen nicht zu lange bleiben. Aber hier nochmal zwei Stück, hier nochmal 2 Euro Stück.
Ja.
Vielleicht klappt's.
Dann hole ich mir Kaffee natürlich viel zu viel immer. Da holst du dir direkt einen Maxi-Becher, so einen XXL-Becher.
Klar.
Weil du auch völlig übermüdet bist.
Der Kaffee.
Dir läuft schon dieser Kaffeeschweiß. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das so hast.
Ja,
Kaffeeschweiß. Dieser kalte Kaffeeschweiß läuft dir schon einfach in Rinnsälen die Achseln runter. Aber du denkst dir so, nee, jetzt wird einfach mit Kaffee weitergepumpt. Du hast ja dann. Du hast es ja wahrscheinlich auch wie ich, ne? Du bist ja dann auch lange im Auto. Also manchmal gönne ich es mir, dann nehme ich mir einen Mietwagen und fahre dann wirklich noch nachts nach Hause, weil ich so gerne nach Hause möchte. Und dann fährst du so machst es ja so
Köln
super
oft. So 4,5 Stunden nachts
fahren. Ja. Genau. Und dann fährt man, so lang und dann muss man halt noch wach bleiben und dann ballert man sich wirklich so Red Bull, Flying Horse, whatever rein. Oder so, oder diese Monster-Drinks, die eigentlich so, ganz ehrlich, gesetzlich verboten werden sollten. Also 0,5 Liter Energy Drink, das ist einfach nicht richtig. Das gehört sich einfach
nicht. Musst du trinken und dann auf jeden Fall jemandem auf die Fresse hauen, weil alles andere, du weißt nicht, was du sonst noch mit deiner Energie anstellst.
Natürlich
sollst.
Nicht.
Aber das ist ja das Krasse, so haben wir uns ja auch damals kennengelernt, haben ja auch viele Menschen gefragt. Hill.
Stimmt.
Wie habt ihr euch damals kennengelernt? Mhm. Du hattest ja mal einen Nebenjob und hast diese Bockwürste gefüllt, hinten bei Gustico drin. Ne?
Ja, selbstverständlich. Die beste Bockwurst, die gab es bei mir und das hat sich irgendwann auch umgesprochen bei den FernfahrerInnen.
Ja, und das war ja krass, deswegen war ich ja überhaupt da. Ich bin ja riesige Umwege gefahren, weil ich habe ja über Monate, habe ich gehört, Diggi, du musst nach Trier. Ja. Du musst nach Trier, nach dieser Raststätte.
Genau.
Diese Bockwurst ist ein Gedicht.
Ja, die Blaue Lagune. Die Blaue Lagune in Trier, so hieß das bei uns immer. Das war die Aral-Tankstelle. Und da habe ich gearbeitet. Und das war wirklich ein Fest für alle Sinne. Ich habe mit Rosmarin gearbeitet. Und das kannten zu dem Zeitpunkt.
Ach, das war das Geheimnis.
Genau, das war Rosmarin. Krass. Ich habe da Rosmarin drüber gemacht. Und dann habe ich immer noch so ein bisschen Kraut dazu gemacht. Und das hat eben allen sehr gut gefallen. Also so Meerrettich, weißt du? Und dieser Dip, dieses etwas scharfe, aber irgendwie so aromatische, das hat es natürlich gebracht. Und dann wichtig war, vorher anschwitzen. Also das heißt, ich habe die Bockwurst 3-4 Tage vorher schon angeschwitzt, vorher, also damit die richtig gut durch ist. Und dann erst habe ich die in den freien Verkauf gegeben, weil nur so eine richtig gut durchgeschwitzte Bockwurst ist eine richtige Bockwurst. Ja, und da haben wir dann uns über die über die Bockwurst quasi kennengelernt. Ne? Das ist so wie der Mini-Mini-Würstchenkette-Werbung. Da haben wir auch irgendwann mal zu zweit so von beiden Enden so eine Wurst gegessen und dann wussten wir, wir werden Freunde fürs Leben.
Ich finde das schon krass, dass du diese Karriere einfach hingeworfen hast. Dass du irgendwie gesagt hast, nee, irgendwie komm, ich bin hier, ich bin... Aber es war auch wahrscheinlich dieses, du bist ja im Bockwurst-Game einfach ganz oben angekommen. Ja. Es war ja klar, richtig. Danach kommt
ja nichts hast, mehr. Weißt du, es gibt ja immer so Momente im Leben, wo du immer das Gefühl hast, so, ich habe es schon durchgespielt. Und da habe ich irgendwann gesagt, nee, ich häng die Bockwurst an den Nagel.
Ja, ich meine, du hättest alles machen. Du hättest Bockwurst in Monaco machen können. Ja, du hättest Bockwurst in Saudi-Arabien machen können, wenn es so fürs Geld ist. Ne? Du hättest Bockwurst, hättest in Hollywood groß werden
total.
Können.
Ja.
Mhm. Aber das hab ich sehr respektiert, dass du dachtest, nee, weißt du was, das ist was ich schon kann. Weißt du, ich will nichts machen, was ich schon kann.
Genau.
Ich will was Neues lernen. Du bist immer hungrig geblieben. Ne?
So ist es. Trotz der Bockwurst hungrig bleiben. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, Moritz.
Apropos hungrig bleiben. Bleib hungrig, denn in 2 Wochen hören wir uns hier wieder bei Fritz. Enjoy oder im Internet. Mein Name ist Moritz Neumeier.
Ich bin Till Reiners.
Tschüss. Reiners.
Talk ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.